Ja, einen herzlichen guten Morgen von hier aus auch von mir noch. Danke, schön, gut erzogene Gemeinde. Ja, ich habe Grüße mitgebracht von unserer Gemeinde Hasenheide in Berlin an euch alle. Wir sind ja herzlich miteinander verbunden und natürlich besonders auch die Namen Rezek und Selichnow fallen da immer wieder. Und von denen auch ganz herzliche Grüße. Sie haben einiges Schweres an Krankheitsnöten durchgemacht und so was bei euch so mit Johannes hier abläuft, das läuft bei uns parallel mit den anderen in der Preisklasse auch ab. Und es werden einige älter und kommen in müßige Lebensphasen rein. Und wir haben kräftig zu beten gehabt und als wir dann so hörten, dass bei euch das auch war mit Johannes und dann Steffen so ein bisschen vorzeitig eigentlich, ne, hat ja auch eine gewisse Dramaturgie noch reingebracht. Also da waren wir doch sehr auch mit euch verbunden im Gebet und haben wieder gemerkt, ja, wir sind eben ein Leib, wir gehören zusammen. Und wenn ein Glied leidet, dann leiden die anderen mit. Wir sind miteinander verbunden und wir dürfen füreinander beten. Und es ist mir wichtig, dass wir so füreinander einfach auch einstehen und in dieser Verbindung, die uns so geschenkt worden ist, auch weiter leben. Ich habe gestern schon gesagt, beim ersten Teil, wir haben bei uns in der Gemeinde Hasenheide mal den ersten Thessalonicher Brief durchgemacht, immer in 6 Diensten ein Kapitel fast. So, das sind ja nur 5 Kapitel, aber in 6 Diensten haben wir diese 5 Kapitel durchgekriegt. Und ich wollte jetzt mit euch auch einfach mal diese 2 Teile machen, die ersten beiden Kapitel. Und wenn Ingo Mees dann kommt, wird er hier bei euch Fortsetzung machen. Das alles unter der Überschrift ein biblisches Modell für die Gemeinde von heute, Paulus und die Thessalonicher. Gestern Kapitel 1, heute Kapitel 2. Und in diesem zweiten Kapitel des ersten Thessalonicher Briefes, da lässt Paulus uns sozusagen in sein persönliches Diensttagebuch schauen. Er erzählt von seinem Dienst und von seinem Leben in Thessalonich. Und diese Innenansicht des Apostels Paulus, die vermittelt uns ganz viele wichtige Orientierungspunkte für Dienst und Leben in der Gemeinde heute. In 4 Abschnitten erfahren wir erstens, wie Paulus den Thessalonichern das Evangelium verkündigte, die Verse 1 bis 6. Dann als zweites, wie Paulus unter ihnen lebte, die Verse 7 bis 12. Als drittes, wie die Thessalonicher das Wort aufnahmen, die Verse 13 bis 16. Und dann, wie Paulus sich nach ihnen sehnt, die Verse 17 bis 20. Und in diesen 4 Punkten wollen wir jetzt auch diesem Diensttagebuch des Apostels Paulus folgen. Wir beginnen also erstens, wie Paulus ihnen das Evangelium verkündigte, die Verse 1 bis 6. Ich lese den ersten Vers noch einmal. Denn ihr selbst wisst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war. Nicht vergeblich war. Paulus fängt also von hinten mit dem Ergebnis sozusagen an und sagt, der Dienst bei euch in Thessalonich, der war nicht vergeblich. Und ich höre diesen großen Ton der Freude bei Paulus heraus, dass er sagt, dieser Dienst bei euch war nicht vergeblich. Und alleine, dass er das betont, dass er das herausstellt und dass ihm das wichtig ist und eine Freude ist, zeigt, das ist nicht selbstverständlich. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht, denn ich dachte spontan bei diesem Begriff vergeblich, nicht vergeblich, eigentlich gleich an das Bibelwort aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 58. Da wird ja die Auferstehung unseres Herrn entfaltet und diese Auferstehungshoffnung auch für uns abgeleitet. Und dann wird am Ende aus diesem ganzen Auferstehungsgeschehen, aus diesem Sieg über jede Macht des Todes, wird dann am Ende sozusagen diese Schlussfolgerung ganz praktisch für uns gezogen. 1. Korinther 15, 58. Daher, meine geliebten Brüder, weil wir diesen Sieg in unserem Herrn Jesus Christus haben, den Sieg über die Macht des Todes in seiner Auferstehung. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, allezeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Das ist eine ganz, ganz große Zusage, dass wir das wissen, dass einfach von der Auferstehung, von dem Sieg Jesu her, wir wissen dürfen, dass die Mühe, die wir investieren in den Dienst für unseren Herrn, die steht unter diesem nicht vergeblich, nicht vergeblich. Aber es hat eine große Bedingung, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Man kann sich viel Mühe machen und es geschieht in den Gemeinden, Land auf Land ab, viel Mühe. Menschen machen viel und Politiker machen viel und Klimaaktivisten machen viel. Man kann viel machen. Aber die Verheißung, dass es nicht vergeblich ist, die besteht nur für die Mühe im Herrn. Also für die Mühe, die aus dieser Lebensverbindung mit unserem Herrn Jesus Christus heraus, durch ihn, in ihm, für ihn getan wird. Nur was von ihm her, aus ihm und für ihn getan ist, nur das steht unter dieser großen Verheißung nicht vergeblich. Diese Mühe ist nicht vergeblich. Und wenn es uns manchmal so vorkommt und wir investieren und wir sind müde, dann dürfen wir das wissen, das steht unter der Verheißung, die Mühe, die wir im Herrn investieren, die wird niemals vergeblich sein. Und das ist ein ganz, ganz großer Trost und es liegt auf der Linie dessen, was unser Herr gesagt hat, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, so bringt ihr viel Frucht. Aber ohne mich, getrennt von mir, könnt ihr was tun? Nichts. Glaubt ihr das? Nichts. Johannes, du hast vorhin gesagt, für dich ist es jetzt schon eine Gnade des Herrn, wenn du sitzen kannst und schmerzfrei sitzen kannst. Andere haben mir gesagt, entschuldigt, dass ich das mal von vorne sage, dass ich das als Gnade empfinde, wenn ich auf Toilette gehen kann, dass das geht. Also so viele Selbstverständlichkeiten unseres Lebens werden eigentlich durch Alter und Krankheitsnöte mit einmal aufgedeckt, wie wenig selbstverständlich Selbstverständlichkeiten sind. Wie wir in allem von dieser Gnade unseres Herrn leben, obwohl wir uns dessen oft gar nicht bewusst sind. Und uns das klarzumachen, und das wird mir immer wichtiger, ohne Jesus können wir nichts tun. Oh, wir können ohne Jesus viel tun. Viel Unsinn können wir tun ohne ihn. Das können wir. Aber Dinge, die bleiben in Ewigkeit, die können wir nur tun in ihm, mit ihm, aus dieser Lebensgemeinschaft heraus mit ihm. Und das ist etwas, dem wir uns stellen müssen in unserem Leben. Was leben wir eigentlich? Was von dem, was wir leben, steht unter dem vergeblich? Und was steht unter dem nicht vergeblich? Was ist ewigkeitstauglich und was verpufft und ist einfach nur Streu, einfach nur vom Winde verweht? Paulus, war das wichtig? Meine Mühe bei euch ist nicht vergeblich gewesen. Und dass auch das wieder für ihn gar keine Einseitigkeit darstellt, sondern dass auch diese Dimension von Vergeblichkeit für ihn eine Bedeutung hatte, das sehen wir an zwei anderen Bibelstellen des Apostels Paulus, wo dieses Wort vergeblich auch wiederkommt. Er schreibt an die Philipper in Kapitel 2, Vers 16, aus dem Gefängnis in Rom heraus, und er sagt diesen Philippern, haltet fest das Wort des Lebens und setzt dann hinzu, auf dass ich nicht vergeblich gelaufen bin und nicht vergeblich gearbeitet habe. Also ich hätte jetzt wieder gedacht, nicht vergeblich, das ist so ein Automatismus, da können wir jetzt locker durch. Und Paulus sagt, nein, es gibt da auch eine andere Seite. Es gibt doch eine andere Seite. Für mich, für die Person dessen, der dient, in meiner Beziehung zu Christus, ich darf wissen, nicht vergeblich für alles, was ich im Herrn tue. Aber was die Auswirkung dieses Dienstes in den Empfängern ist, in denen, die das Evangelium hören, in denen, die eben die Empfänger der Gnade und des Dienstes sind. Was ist mit denen? Ist das dann bei denen vergeblich oder nicht vergeblich? Und das ist nochmal eine andere Frage. Und die hat Paulus sich gestellt und darum sagt er den Philippern nicht einfach nur so, alles okay, das läuft alles so automatisch, der Herr ist ja da, sondern er sagt, nein, 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 haltet fest das Wort des Lebens, lasst es nicht los, auf dass ich nicht vergeblich gelaufen bin und nicht vergeblich gearbeitet habe. Und den ins Gesetz zurückgefallenen Galatern, den schreibt er in Galater 4, Vers 11. Ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Also bei aller Gewissheit für sich persönlich und seinen Dienst wusste Paulus doch immer auch um die Frage, wie ist das mit denen, die jetzt dieses Wort, dieses Evangelium gehört haben? Was geschieht mit diesem Wort bei denen? Bleibt es bei denen fruchtleer, wirkungslos, verpufft es einfach nur? Ist es vergeblich? Oder bringt es Frucht? Wirkt es sich aus? Wird es zu Leben? Wird es zur Ehre Gottes? Wird es zur Veränderung der Menschen ins Bild Jesu hinein? Ist es nicht vergeblich? Paulus hat diese Frage ganz ernst genommen. Und deshalb sollten auch wir diese Fragen ernst nehmen. Und auch hier finde ich es bei Paulus wieder großartig, dass er beides in seinem Leben drin hat. Dieses Wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Und dann auch dieses andere, haltet fest. Und ich fürchte euch, dass es nicht vergeblich ist, was ich hier investiert habe im Dienst in euch. Es liegt also, und das ist das Anliegen von Paulus, es liegt in der Verantwortung des Hörers, ob die Verkündigung dieses Wortes in dem Hörer vergeblich, wirkungslos, umsonst bleibt oder ob es Auswirkungen hat im persönlichen Leben, so wie das im vierfachen Ackerfeld Matthäus 13 auch beschrieben wird. Und das führt uns immer wieder zu dieser Frage, was machen wir mit dem Wort, das uns verkündigt wird? Wie viel habe ich gehört in meinem Leben? Was davon ist zu Leben geworden? Das ist die Frage. Und wenn wir einmal vor unserem Herrn stehen, dann gibt's keinen großen dicken Zettel, wo wir richtige Fragen beantworten müssen und richtige Antworten ankreuzen müssen. Darum wird's nicht gehen. Es wird nur um das gehen, was von diesem Wort, was wir gehört haben, in uns zum Leben geworden ist. Nur darum wird's gehen. Paulus hat das für sich sogar ganz persönlich empfunden in 1. Korinther 15, Vers 10. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes mit mir. Dem dürfen wir uns stellen, immer wieder mal, in einer stillen Stunde vor unserem Herrn. Was von all dem, was ich weiß, was ich gehört habe, ist eigentlich zum Leben geworden? Paulus durfte bei den Thessalonichern voll Freude feststellen, dass die Verkündigung des Evangeliums bei ihnen nicht vergeblich, nicht wirkungslos, nicht umsonst war. Und dann berichtet Paulus ab Vers 2, wie es dazu kam, was dem vorausging. Er beschreibt jetzt ab Vers 2 quasi die Vorgeschichte dieses Segens, die Vorgeschichte dieses nicht vergeblich. Und von dieser Vorgeschichte dieses Segens können wir wieder viel lernen. Vers 2, es war nicht vergeblich, sondern nachdem wir vorher gelitten hatten, und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, in Philippi, die Sache mit dem Kerkermeister, ihr erinnert euch, wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes zu euch zu reden, unter viel Kampf. Paulus nennt hier also drei Aspekte seines Dienstes. Das erste, sie ließen sich von schmerzlichen Erfahrungen nicht abhalten. Das zweite, sie wurden freimütig in Gott. Und das dritte, ihr Dienst geschah unter viel Kampf. Schauen wir uns das erste an. Sie ließen sich von schmerzlichen Erfahrungen nicht abhalten. Paulus beschreibt es mit den Worten, nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren. Also in Philippi hatten sie kurz vorher wegen der Verkündigung des Evangeliums Leiden, Misshandlungen, schwere Haft erlitten. Apostelgeschichte 16. Und Paulus erwähnt diese kurz zuvor gemachte Erfahrung jetzt ausdrücklich. Warum erwähnt er sie ausdrücklich? Weil es menschlich eben alles andere als selbstverständlich ist, sich dadurch im Dienst des Evangeliums jetzt nicht abhalten zu lassen. Schmerzliche Erfahrungen können für uns alle oft zum Hindernis werden, uns im Glauben auf den Auftrag Gottes einzulassen und auf seine Verheißungen zu vertrauen. Schmerzliche Erfahrungen können uns blockieren, aufhalten. Und auch bei dem Apostel Paulus war das nicht so, dass er sagte, was soll's, wir sind doch berufen und ich weiß doch, Christus ist größer als all Leiden und ich habe ihn erlebt und ich gehe darüber weg. Nein, er sagt, obwohl wir eigentlich diese Erfahrung gemacht haben und die war schwer, trotzdem haben wir uns dadurch nicht aufhalten, nicht blockieren lassen, sondern sie wurden freimütig in Gott. Freimut, das ist der freie Mut. Freimut, das ist der Mut, in voller Freiheit und ohne falsche Vorsicht etwas zu tun. Und das war aufgrund ihrer erst kurz zuvor in Philippi gemachten Erfahrung nicht selbstverständlich. Und deshalb lesen wir auch, sie wurden freimütig. Und was heißt das? Sie wurden freimütig, dass sie es zu Beginn eigentlich nicht schon gleich waren. Sie waren es nicht. Das ist nicht so, dass Paulus einfach so ein toller Typ war. Dem hat das alles nichts ausgemacht. Der hat das alles weggesteckt. Und das hat ihm überhaupt nie ein Problem gemacht. Nein. Er betont, wir wurden freimütig. Das war also nicht von vornherein so, sondern das wurde in ihnen gewirkt. Diesen Freimut hatten sie nicht in sich selbst, in ihren Veranlagungen, ihrer Persönlichkeit. Nein, sie bekamen diesen Freimut in Gott. Wir wurden freimütig in Gott. Da hat Paulus trotz schmerzlicher Vorerfahrung seinen Freimut herbekommen. Und da können auch wir ihn bekommen. Da und nur dort. Und als drittes sagt Paulus, unser Dienst geschah unter viel Kampf. Kampf gehört im Leben mit Jesus und im Dienst für Jesus. Kampf gehört immer dazu. Nachfolge Jesu, Dienst für Jesus ruft immer Widerstand hervor. Auf der menschlichen Ebene ruft er Widerstand hervor, in denen, die nicht glauben, in den Religiösen noch mal schärfer. Und vor allem ruft es Widerstand wo hervor? Na, in der unsichtbaren Welt, bei dem Teufel selbst. Natürlich, der Teufel schaut doch nicht einfach nur tatenlos zu, wenn Menschen seiner Herrschaft und seinem Einfluss entzogen werden. Satan schaut doch nicht einfach nur zu, wenn eine Gemeinde neu gegründet wird, die sich ganz am Wort Gottes orientieren will. Da sagt er doch nicht, ach toll, prima, mache ich nichts weiter, sondern da fährt er alles auf, um von allen Ecken her das, was Gott neu begonnen hat, jetzt in irgendeiner Weise zu ersticken oder zu vergiften oder Unkraut unter den Weizen zu sehen, was auch immer. Er ist ganz präsent. Und wenn so etwas geschieht, wie es hier bei euch geschehen ist, also wachsam, wachsam, könnt ihr von ausgehen, dass Satan die ganze Zeit unterwegs ist und überlegt, wie kann ich das vergiften mit Unkraut, mit Gift oder zum Erliegen bringen, Streit und sonst was, alles das. Unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut. Das müssen wir immer, immer erkennen. Also Widerstand, Schwierigkeiten, Anfechtung sollen uns nicht überraschen. Kampf gehört mit dazu. Nur ist es wichtig, dass wir in diesem Kampf nie am Vordergründchen hängen bleiben und es nie dem Satan zu Gefallen tun, in irgendeiner Weise aufeinander loszugehen, sondern immer zu begreifen, der Teufel sitzt dahinter, lacht sich ins Fäustchen und versucht, wie kann er hier irgendwie in die Gemeinde Zerwürfnis und Spalt und verschiedene Dinge hineinbringen. Unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut. Paulus sagt, seine Gedanken, die des Teufels, sind uns nicht unbekannt. Wir wissen, was er will, worauf er aus ist. Und wir wollen ihm nicht auf den Leim gehen. Kampf gehört immer, immer mit dazu. Alles andere Schwärmerei. Ohne Leiden, Anfechtung, Kreuz, Kampf geht es niemals ab. Die Thessalonicher erlebten, das haben wir gestern gelesen, Freude des Heiligen Geistes in viel Bedrängnis. Paulus wurde freimütig unter viel Kampf. Es ist immer beides. Wenn Paulus hier von viel Kampf spricht, dann schwingt bei ihm aber immer noch ein weiterer Aspekt mit. Paulus gebraucht das Wort Kampf gern auch für den Gebetskampf, für das Ringen im Gebet. Wir lesen das an etlichen Stellen, zum Beispiel Kolosser 2, Vers 1. Ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch habe. Er hat die Kolosser noch nicht gesehen, er war noch nicht da. Und er schreibt ihn aus der Ferne, obwohl er gar nicht bei ihnen ist. Ich habe einen großen Kampf um euch. Na, welchen Kampf meint er hier? Den Kampf der Fürbitte, den Kampf des Gebetes. Und so auch dann in Kolosser 4, Vers 12. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten. In Römer 15, Vers 30, da schreibt Paulus, ich ermahne euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, mit mir zu kämpfen in den Gebeten, für mich zu Gott. Gebet. Gebet als Kampf, ringen in den Gebeten, mitkämpfen in den Gebeten. Das ist eine Dimension des Gebetes, die Paulus kannte und lebte. Wie ist das bei uns? Leben wir im Gebet so mit ein paar Formulierungen, die wir so immer wieder nur daher sagen und haben, naja, es geschieht doch letztlich doch alles so, wie Gott will. Was sollen wir da ernstlich im Gebet ringen und kämpfen? Kommt doch echt nicht alles so, wie Gott es sagt und will. Und dann wird diese große, herrliche Schau des Sieges Jesu Christi, die wird mit einmal vom Teufel umfunktioniert und wird zu einer Schlaftablette gepresst und bewirkt mit einmal in uns einen Fatalismus, wie er zwar im Islam beheimatet ist, aber niemals in der Bibel, niemals in der Bibel. Überlegen wir, ob wir nicht hier auch eine Dimension des Gebetes ganz neu erfahren wollen und da hineingehen wollen, mit Paulus mitzukämpfen in den Gebeten, zu ringen in den Gebeten. Für die Gemeinde, für Einzelne, die er kennt, für die Nöte, auch für diese Welt. Wir in der Gemeinde bei uns, wir haben in den letzten ein, zwei Jahren so viele Fragestellungen gehabt, dass wir damit einmal standen und sagten, Manometer, wir wissen jetzt wirklich nicht mehr, was sollen wir da machen? Und wir haben eigentlich auf jeder Sitzung unserer Gemeindeleitung, hier unserer Ältesten, haben wir auf jeder Sitzung natürlich vorher gebetet, jeder so einmal. Und dann sind wir reingegangen. Klar haben wir gebetet. Aber als wir in dieser Situation waren, da haben wir gesagt, wir brauchen einen extra Termin zum Gebet, wo wir uns nur zum Beten treffen. Und wir haben, oh nein, nicht noch ein Termin, nicht noch ein Termin. Ist das Gebet das Wichtigste, was es gibt? Ja. Warum fällt dann dieser Termin immer wieder hinten runter? Merkt ihr, wie Theorie und Praxis in unserem Leben ständig auseinanderfallen? Was am wichtigsten ist, ist gar nicht das Wichtigste in unserem praktischen Lebensvollzug. Und dann haben wir gesagt, wir machen das, wir lassen uns drauf ein und alle 14 Tage treffen wir uns als Brüder der Gemeindeleitung und beten zusammen. Und dann eben nicht nur so einmal jeder und dann Schluss, sondern wirklich gemeinsam hin und her. Der eine betet, der andere schließt sich dem an, verstärkt das vom Geist. Und mit einmal wurde dieses Gebet in eine ganz andere, das kannten wir vorher nicht. Unsere jungen Brüder in der Gemeindeleitung haben gesagt, boah, so haben wir Gebet noch nie kennengelernt. Das war ein Ring. Und da hat Gott gewirkt und gehandelt und uns antwortet. Und wir standen mal nach so einem Gebetssitz mit einmal, waren wir an Fragestellung. Wir haben überhaupt nicht mehr diskutiert. Wir guckten hoch und sagten nur, alles klar? Ja, alles klar. Also das ist etwas, was ich uns wünsche, dass wir aus einem falschen, fatalistischen Gebetsgrundverständnis hineinkommen, auch in dieses Mitkämpfen, Ringen im Gebet. Das hat Paulus ganz sicher hier in Thessalonich getan. Und wenn er sagt, unter viel Kampf, war das sicherlich auch unter viel Gebetskampf. Und das war der Schlüssel dazu, dass es in Thessalonich nicht vergeblich blieb. Wir lesen weiter die Verse 3 und 4. Denn unsere Ermahnung geschah nicht aus Irrtum, nicht aus Unlauterkeit, auch nicht mit List, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden. So reden wir. Nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. So wie wir von Gott für tauglich befunden worden sind, hat er uns mit dem Evangelium betraut. Interessant, hier steht für tauglich im griechischen Grundtext ein Wort, das in Lukas 14, Vers 19 für die Untersuchung von Ochsen auf ihre Tauglichkeit gebraucht wird. Also, da hat jemand einen Ochsen gekauft und dann hat er diesen Ochsen untersucht. Wofür ist denn der tauglich? Wofür kann ich denn den einsetzen? Soll der vor den Karren, soll der vor den Pflug, soll der die Mühle ziehen? Also für die Milchwirtschaft ist ein Ochse eher nicht geeignet. Das muss man eben alles wissen, ne? Das muss man wissen. Als Berliner ist das eine neue Erkenntnis, aber erst gewesen. Und wir sind die Ochsen Gottes in seinem Dienst. Und er hat geschaut, wie er jeden Einzelnen von uns begabt und nach dieser Begabung auch einsetzt in seinem Dienst. Und so, wie er uns jetzt für tauglich befunden hat, für welche Aufgaben und Dienste, so hat er uns jetzt auch mit dem Evangelium betraut. Er ist der Gott des Maßes. Du hast es gestern auch nochmal angesprochen, Tobias, das ist mir eine der Lieblingsbezeichnungen an unserem Gott. Im 2. Korintherbrief 10, Vers 13, er ist der Gott des Maßes. Es gilt für alles. Und er misst uns, das ist eigentlich der Textzusammenhang im 2. Korintherbrief, er misst uns auch den Wirkungskreis unseres Lebens und Dienstes zu. Und wir sind einfach nur Verwalter. Verwalter dessen, was er uns anvertraut hat. Und das gilt eben auch für das uns anvertraute Evangelium. So wie Gott es uns anvertraut hat, in der Art und Weise, mit den Inhalten und Schwerpunkten, so sollen wir reden. So wie jeder einzelne Christ von Gott unterschiedlich begabt wird, ein Individuum vor Gott ist, wie es ihn kein zweites Mal gibt, mit ganz speziellen Gaben und Aufgaben und Persönlichkeiten und Art und Weisen und Dingen, die ihm wichtig sind. Wie Gott durch jeden einzelnen Menschen in einer Weise wirkt, wie er durch keinen zweiten wirkt. So ist es auch bei den Gemeinden, bei den Ortsgemeinden. Auch die haben ihre besondere Art und Weise, in der ihnen das Evangelium anvertraut worden ist. Und so dürfen sie reden. Das ist gut, das ist richtig. Aber. Dabei müssen natürlich alle Nahrungsbestandteile des Evangeliums enthalten sein, damit auch alle ihrem persönlichen Entwicklungsstand gemäß diese Nahrung verwerten können und satt werden. Wisst ihr, für mich ist ein Steak bei der Ernährung das Beste. Reicht mir jeden Tag. Aber wir haben jetzt unseren kleinen Enkel Boas bei uns zu Hause mit einem Jahr. Wenn ich ihm sage, du Boas, glaub mir, Steak ist das Beste. Dann guckt er und wird mit der Zeit verhungern. Weil ich meinen Maßstab zum Maßstab für einen Einjährigen gemacht habe. Weil ich nur von mir aus gedacht habe, das Größte, das Beste, mein Steak. Und ich vergesse den Milchbrei für den kleinen Boas. Und das ist für eine Gemeinde wichtig. Ja, wir verkünden ja das Evangelium so, wie es uns anvertraut ist. Und da ist uns in der Hasenheide, euch in Dorf Chemnitz, in einer Weise anvertraut. Das wollen wir bewahren und dazu wollen wir stehen und daran freuen wir uns. Aber es müssen alle Nahrungsbestandteile des Evangeliums für alle da sein. Für Kinder, für Jünglinge und für Väter im Glauben. Sonst können nur die satt werden, die Steak vertragen. Und alle anderen gehen drauf. Das ist unverantwortlich und lieblos. Gemeinde hat immer Verantwortung für alle, nicht nur für einige. Dabei müssen wir dann eine große Gefahr immer wachsam im Auge behalten. Paulus sagt, das tun wir nicht, um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Und das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz, der nicht nur für die Verkündigung, sondern für unser ganzes Leben im Dienst Jesu gilt. Bei allem, was wir tun und reden oder eben auch nicht tun oder nicht sagen, dürfen wir uns nie davon leiten lassen, Menschen gefallen zu wollen. Wir haben, denke ich mal, überwiegend in uns diesen Wunsch nach Harmonie. Wir wollen gemocht werden. Wir wollen ankommen. Wir wollen gefallen. Das ist eigentlich eine ganz tiefe Sehnsucht in den meisten Menschen. Paulus sagt, ganz zugespitzt in Galater 1, Vers 10, rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Wenn ich mir überlege, ach, jetzt geht's nach Dorf Chemnitz, was bringst du denn den Geschwistern mit an Botschaft? Dann habe ich so ein paar Predigten, dann denke ich, ach, ein paar Themen. Wenn du denen das bringst, das geht bei denen runter wie Öl. Da glänzen ihre Augen, da fallen sie mir um den Hals, sind einfach nur glücklich. Ja, das haben sie schon 100-mal gehört. Das lieben sie, das hören sie auch gerne zum 101. Mal und machen wieder ihren Haken hinter. Aber habe ich euch damit geholfen? Oder habe ich nur verursacht, dass ihr am Ausgang sagt, oh, Bruder Stoll, das ist aber toll heute. Und dann denke ich, nimmst du mal ein Thema, was nicht runtergeht wie Öl, sondern wo sie ein bisschen dran zu kauen haben. Ja, ist das falsch? Geht es denn nur darum, dass wir immer und immer wieder das hören, was wir sowieso schon wissen und uns immer und immer und immer wieder nochmal bestätigen? Wenn zwei Dinge in unserem Leben sind und das eine ist stark und befestigt und das andere schwach und unterentwickelt, wo müssen wir investieren? Wie stark ist eine Kette? Immer nur so stark wie ihr? Amen. Ihr schwächstes Glied. Wir müssen da investieren, wo wir schwach sind, ganz besonders. Und nicht noch eine Schippe drauflegen, da wo sowieso schon 5 Meter Stahl sind. Darum Herausforderungen brauchen wir. Wir brauchen nicht nur Sachen, die runtergehen wie immer und den Haken hinter, kennen wir, wissen wir, alles schön. Wir brauchen die Herausforderung, das was uns doch mal ärgert. Das sehen wir anders. Und wo da Prozesse in Gang kommen. Und mit einmal erstaunliche Entdeckungen wir machen dürfen. Da kommen wir weiter. Und wenn dann Leute mir am Ausgang sagen, dann sage ich, Herr, mach weiter. Also, wir reden nicht, Und wir leben nicht, um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, auch wenn es darum geht, unpopuläre Sachen zu sagen oder zu tun. Paulus schreibt weiter, Verse 5 und 6. Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht, Gott ist mein Zeuge, noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen. Das Geheimnis des Apostels Paulus und seiner Mitarbeiter lag darin, dass sie drei Dingen in ihrem Dienst keinen Raum gaben. Schmeichelei, Habsucht und Ehrsucht. Und das sind drei ganz gefährliche Triebkräfte unseres Ego, die unsere Vollmacht von innen her zerfressen. Wir meinen, Gott zu dienen. Doch zutiefst geht es uns nur um uns selbst, um Beifall, um Ehre oder Geld. Und jeder prüfe sich hier selbst auf Schmeichelei, auf Habsucht und Ehrsucht. Dieses Unkraut muss raus. Es zerfrisst uns von innen. Damit komme ich zu dem zweiten Abschnitt, wie Paulus unter ihnen lebte. Die Verse 7 bis 12. Ich lese die Verse 7 und 8. Obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können, so sagen wir es im Namen des Herrn, so geschieht es jetzt auch, basta, so sind wir doch in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und so in Liebe zu euch hingezogen, waren wir willig, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart. Der Abschnitt über die Verkündigung bei den Thessalonichern und der Abschnitt über sein Leben unter ihnen bildet eigentlich sprachlich im Text eine Einheit. Wir sind immer noch im selben Satz. Das ist faszinierend. Wir sind immer noch im selben Satz. Das heißt, Verkündigung und Leben waren bei Paulus immer zwei Seiten einer Medaille, die zusammengehören, in denselben Satz reingehören. Paulus sah Gemeinde nicht nur als Hörgemeinschaft, sondern auch als Lebensgemeinschaft. So in Liebe zu euch hingezogen waren wir willig, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden habt. Paulus teilte mit der Gemeinde also nicht nur die Botschaft des Evangeliums, sondern auch die Dinge des persönlichen Lebens. Hier gab es keine falsche Scham, keinen falschen Stolz, keine falsche Demut und keine falsche Geistlichkeit. Für Leben steht hier im griechischen Grundtext übrigens das Wort Psyche. Es geht hier also tatsächlich um diese ganz persönliche Seite unseres Lebens. Sicher teilte Paulus nicht alles mit jedem. Nein, klar. Aber die Thessalonicher waren ihm lieb geworden. Und er fühlte sich in Liebe zu ihnen hingezogen. Und so entstand in ihm dieser Wille, sich auch persönlich mitzuteilen. Die Liebe zueinander ist der Schlüssel der Gemeinschaft. Und das muss in einer Gemeinde leben, dass wir einander suchen, einander nachgehen, Interesse haben danach, wie es uns geht, wo bleibt der Einzelne, warum kommt er nicht mehr, was ist los, wie geht's ihm? Das ist Lebensgemeinschaft, Gemeinde, nicht nur Hörgemeinschaft. Paulus fährt fort in Vers 9. Denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde, Nacht und Tag arbeitend, um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Und wenn wir das lesen, Nacht und Tag arbeitend, Mühe und Beschwerde, Wenn wir das lesen, können wir uns eigentlich nur dafür schämen, wie oft wir in der Gemeinde davon sprechen, dass uns das zu viel wird, dass wir keine Zeit haben, dass wir an uns selbst denken müssen, dass wir mal eine Auszeit brauchen und alles mehr, was ich so oft höre. Wie weit weg von dieser Haltung des Apostels Paulus sind wir doch heute mit unserer modernen Selbstfürsorge. Wovon hat Jesus, unser Herr, gesprochen? Von Selbstverleugnung. Von Selbstverleugnung. Wovon reden wir heute weithin? Von Selbstfürsorge. Wir verteidigen unsere individuell ungebundenen Lebensspielräume. Wenn wir Anmeldung machen für christliche Freizeiten oder für eine Gemeindefreizeit, dann denke ich immer, worauf warten die Leute mit ihrer Anmeldung? Warum kommt die 2 Tage vorher? Weil man sich alle Optionen offen halten will, alle Freiheiten behalten will. Ja, dann plan meine Freizeit. Ja. Und dann auf den letzten Tag, habt ihr noch einen Platz frei? Und ich sage es auch dann immer wieder, eigentlich müssten wir das durchziehen, müssen sagen, nein, nein. Ja. Immer erst, vielleicht findet sich ja noch was Besseres. Diese Verteidigung unserer ungebundenen Lebensspielräume. Nicht mehr Verantwortung übernehmen, nicht mehr Verbindlichkeit übernehmen. Projekte mal, ja, aber so kontinuierlich drin. Klasse, dass du das so machst. Klasse. Wunderbar. Also, nehmt euch ein Vorbild. Paulus hat neben seinem Verkündigungsdienst sogar für seinen Lebensunterhalt gearbeitet. Er hat das aber nicht zum allgemeinen Anspruch erhoben, sondern immer als ein persönliches Privileg betrachtet. Er wollte so jeden Verdacht persönlicher Bereicherung ausschließen und an sich selbst deutlich machen, dass der Dienst für Jesus nicht nur von Menschen geleistet werden kann, die dafür bezahlt werden. Das war auch mir über 25 Jahre in meinem Leben eine wichtige Berufung vom Herrn, dass ich 25 Jahre lang diesen Richterberuf hatte, sehr herausfordernd, und eine große Familie und in der Gemeinde und im Verkündigungsdienst. Und dann immer wieder mir das wichtig war, deutlich zu machen, hey, man muss kein vollzeitlicher Pastor sein, um Jesus zu dienen. Und wenn mich dann oft Frauen gefragt haben, Holger, wie machst du das? Dann habe ich meinen letzten französischen Satz ausgekramt, den ich noch kenne. Cherchez la femme. Das heißt, suche die Frau. Suche die Frau dahinter. Und das ist immer wieder die Sache. Wisst ihr, wie meine Frau mich freigehalten hat? Mir den Rücken freigehalten hat? Nur dadurch ist das alles möglich. Und das ist die Aufgabe der Frau, die als Gehilfin, die um ihn sei, von Gott uns Männern geschenkt worden ist, um uns den Rücken immer wieder freizuhalten für diesen Dienst, für Jesus. Also danke an alle Frauen, die ihre Männer nicht klammern, sondern freigeben für den Dienst am Herrn. Meine Frau hat aber auch immer gesagt, und wenn es zu viel wird, dann sage ich es deutlich. Und diese Gabe hat ihr der Herr auch geschenkt. Wir lesen weiter die Verse 10 bis 12. Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegen euch, die Glaubenden, waren. Wie ihr wisst, dass wir euch, jeden Einzelnen von euch, jeden Einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Versteht ihr? Der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Das könnten wir jetzt tausendfach ausmalen. Unsere Berufung zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit ist wunderbar. Paulus nimmt es aber hier als Bezugsgröße, um von da aus ganz praktisch und konkret abzuleiten, wie das Leben aussieht in der Gemeinde. Da bleibt auch die Herrlichkeit des Reiches Gottes. Die bleibt keine abstrakte Größe für irgendwann mal später da oben oder sonst wo. Sondern die soll die Auswirkung ins Hier und Heute hinein haben. Das ist bei Paulus immer eins. jeden Einzelnen. Es ist großartig, wie sich bei Paulus ganze Liebe und ganzer Ernst miteinander verbinden. Erst sprach er in Vers 7 von der zarten Fürsorge einer stillenden Mutter, mit der er seinen Dienst in der Gemeinde vergleicht. Eine der Lieblingsstellen meiner Frau. Ja? Die zarte Fürsorge einer stillenden Mutter. Und jetzt hier an dieser Stelle, wie ein Vater, beschworen, ermahnt. Das heißt, beides muss sein. Diese zarte, liebevolle Fürsorge wie eine Mutter und dieses Beschwören und Kämpfen und Ringen und klare Ansage, wie das bei einem Vater nötig ist. Beides. Und darum ist auch in der Gemeinde Seelsorge wichtig. Und es passiert nicht nur in dem Moment, wo wir hier sitzen. Da passiert es auch. Aber darüber hinaus sollen wir jedem Einzelnen nachgehen. Dann hören wir noch, wie die Thessalonicher das Wort aufnahmen. Die Verse 13 bis 16. Darum danken wir Gott unablässig, dass als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. Hier kommen wir jetzt zu einer ganz wesentlichen Weichenstellung. Womit haben wir es zu tun, wenn wir das Wort der Apostel hören oder in unserer Bibel lesen? Mit Menschenwort oder mit Gottes Wort? Und an der Antwort auf diese Frage entscheidet sich wirklich alles in unserem Leben und Glauben. Ist das Wort der Bibel Menschenwort? Dann stehe ich über diesem Wort und entscheide selbst, was ich davon für richtig und falsch, für verbindlich und unverbindlich erachte. Ist es aber Gottes Wort, dann stehe ich nicht mehr über, sondern unter diesem Wort. Und dann ist es egal, ob ich das richtig oder falsch finde, ob mir das gefällt oder nicht. Dann ist dieses Wort von Gott her für mich verbindlich, auch wenn es meinen Vorstellungen und dem Zeitgeist widerspricht. Dann schulde ich diesem Wort ganzen Gehorsam. Und Paulus dankt Gott unablässig. Das heißt, hier ist wirklich eine zentrale Weichenstellung und eine große Ursache des Dankes, weil das so wichtig ist. Paulus dankt Gott unablässig, dass die Thessalonicher das von ihnen verkündigte Wort nicht als Menschenwort aufnahmen, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort. In einer Zeit, in der das apostolische Verständnis der Bibel als Wort Gottes so umkämpft ist wie heute nie zuvor, werden wir ermutigt, es den Thessalonichern gleich zu tun und das festzuhalten. Wenn wir diese Grundentscheidung des Glaubens jetzt aber getroffen haben, jawohl, das ist ja bei euch hier kein Problem, wenn wir sagen, jawohl, wir nehmen dieses Wort der Bibel nicht als Menschenwort, sondern als Gotteswort. Die Grundentscheidung ist ja hier bei euch überhaupt kein Problem. Die Frage ist dann aber, wie wir diese Grundentscheidung, die wir theoretisch vollständig klar bejahen, wie wir diese Grundentscheidung jetzt konkret und praktisch auch wirklich leben. Da geht es auf der einen Seite um die Fragen des Zeitgeistes, die Frage von Sexualität, Ehe, Familie, der biblischen Rolle von Mann und Frau in der Gemeinde. Oh, da drückt durch den Zeitgeist so viel rein, dass man ganz schnell dabei ist zu sagen, ja, die Bibel ist Gottes Wort, nicht Menschenwort, aber, alles kulturell bedingt und eingeschränkt und so. Achtung. Aber vielleicht haben wir gar nicht so sehr, und das vermute ich bei euch hier fast, gar nicht so sehr das Problem mit dem Zeitgeist, wo wir dann anfangen, das Wort Gottes irgendwie umzufeilen, sondern vielleicht haben wir eher ein Problem mit den Worten der Bibel, die nicht in unsere eigenen Traditionen, Meinungen und theologischen Systeme hineinpassen. Da kommt so ein Wort Gottes, das passt nicht in mein theologisches System. Was mache ich damit? Mache ich jetzt das, was ich bei all den anderen so kritisiere, dass sie sich nämlich über Gottes Wort stellen und mit einmal so ein Wort aushebeln, wenn es dann um Fragen der Sexualität, der Ehe oder geht. Da ist mir ganz klar, Gottes Wort. Da würden wir das nie zulassen. Und dann kommt mit einmal so ein Wort Gottes, was in mein System nicht reinpasst. Und da gehen wir mit einmal genauso locker mit um, wie mit den Dingen, wo wir eigentlich ganz klar kennen, wie falsch das ist. Es gibt immer ein rechts vom Pferd fallen und links vom Pferd fallen. Und beides tut gleichermaßen weh. In beidem. In beidem aber ist es wichtig, jetzt auch den Nachsatz des Apostels Paulus noch zu hören. Dass ihr es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gotteswort. Prima, das haben wir geklärt, das tun wir, das halten wir fest. Als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. Schon wieder dasselbe Nachhaken des Apostels Paulus. Wieder dieser Hinweis darauf. Es geht beim Wort Gottes nicht nur darum, dass wir es in unserem Denken als Richtigkeit abhaken, sondern dass es sich in unserem Leben auch auswirkt. Was nützt es uns, wenn wir das Wort der Bibel zwar als Gottes Wort akzeptieren? Bibel ist Gottes Wort, na klar ist das Gottes Wort, aber es in unserem Leben wirkungslos bleibt. Dann bleibt auch das Bekenntnis zur Bibel als Gottes Wort eigentlich nur noch ein Lippenbekenntnis. Und darum schiebt Paulus das nach. Als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. Wieder, darum geht's. Aus den folgenden Versen 15, 16, da geht's ja um Israel, haben einige Ausleger geschlossen, dass Paulus ein Antisemit gewesen sei. Völlig absurd. Wie sehr Paulus seine jüdischen Landsleute geliebt hat, lesen wir in Römer 9, 1 bis 3, wo er mit einem Fluch von Christus weg sein würde für seine Verwandten nach dem Fleische. Nein, nein, nein. Was Paulus hier im zweiten Kapitel in den Versen 15 bis 16 über die jüdischen Führer sagt, ist kein Antisemitismus, ist keine bösartige Verleumdung, sondern ist schlicht eine historische Tatsache. Auch hier haben wir es wieder mit Gottes Wort und nicht mit Menschenwort zu tun. Gott liebt Israel, aber gerade deshalb hat er die Sünde seines Volkes immer klar angesprochen. Und so macht es hier auch Paulus. Harte Worte, klare Worte, aber wahre Worte. Und obwohl es hier so klingt, der Zorn Gottes ist endgültig über sie gekommen, wissen wir, dass auch hier endgültig nicht in dem Sinne zu verstehen ist, dass es für Israel keine Hoffnung und keine Verheißung mehr gäbe. Denn Römer 9 bis 11, insbesondere Römer 11, sagt das ganz, ganz eindeutig. Gott kommt auch mit seinem Volk Israel durch Gericht und Gnade an sein Ziel. Damit kommen wir zum Schluss, die Verse 17 bis 20, wie Paulus sich nach ihnen sehnte. Wir aber, Brüder, da wir für kurze Zeit von euch verwaist waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns umso mehr, wir mit großem Verlangen bemüht, euer Angesicht zu sehen. Und deshalb wollten wir zu euch kommen. Ich, Paulus, nicht nur einmal, sondern zweimal. Und der Satan hat uns gehindert. Paulus wollte also zweimal zu den Thessalonichern reisen. Er bemühte sich mit großem Verlangen. Und in beiden Fällen hat der Satan sie daran gehindert. In Apostelgeschichte 16,6 lesen wir hingegen, dass Paulus durch den Heiligen Geist gehindert wurde, das Wort in Asien zu sprechen. Und wir lesen einen Vers später, Apostelgeschichte 16,7, dass sie sich dann vorgenommen haben, nach Bithynien zu reisen, eine Missionsreise durchzuführen. Und wieder erlaubte es ihnen der Geist nicht. Also das ist zwei Dinge, die finde ich hier ganz erstaunlich. Das eine, einmal ist es Satan, der eine Reise des Paulus hier nach Thessalonich verhindert. Und einmal ist es der Geist Gottes, der Heilige Geist, der eine Missionsreise hier nach Asien und nach Bithynien verhindert. Also das müssen wir erstmal nur festhalten. Es gibt also eine Verhinderung durch Satan und es gibt eine Verhinderung durch den Geist Gottes. Die Frage, die sich da stellt, ist natürlich immer, wie erkenne ich, wann was der Fall ist. Und dafür gibt es kein Rezept. Das kann man nur wirklich, indem man den Herrn im Gebet sucht und indem man im Gespräch der Brüder untereinander sich berät, kann man das versuchen rauszukriegen. Denn was ist der Unterschied? Ist es Satan, der uns ein Hindernis bereitet? Dann sind wir vielleicht gerufen, dieses Hindernis im Glauben zu überwinden. Ist es aber der Geist Gottes, der sagt, nein, stopp. Naja, dann sollen wir dagegen nicht angehen, sondern das akzeptieren und unsere Richtung ändern. Darum ist es durchaus wichtig. Und es gibt zwei verschiedene Arten der Verhinderung. Wir sehen, dass der Geist Gottes hier sogar Paulus daran hindert, eine Missionsreise durchzuführen. Hättet ihr das gedacht? Dass der Geist Gottes eine Missionsreise nach Asien verhindert? Ja, weil das von ihm aus jetzt für Paulus und seinen Dienst nicht dran war. Also es können auch gute Dinge sein, sogar Missionseinsätze, die Gott uns nicht erlaubt. Denn es geht nicht nur darum, allgemein gute biblische Dinge zu tun, sondern in den Wegen und Werken unterwegs zu sein, die Gott gerade für uns und gerade zu dieser Zeit vorbereitet hat. Epheser 2, Vers 10. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor, schon vorher, bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das heißt, Gott hat eine Loipe, ist ja bei euch hier wahrscheinlich mit langlaufendem Bild, das müsste bei euch verständlich sein, da ist die Spur schon gelegt. Und die sollen wir finden, auf der sollen wir gehen und nicht einfach querfeldein mit unseren Skiern unterwegs sein. Auf der Loipe, auf der Spur Gottes bleiben. Also, es geht nicht nur darum, gute Dinge zu tun. Wir können unser ganzes Leben lang nicht aufhören und würden nicht fertig werden, gute Dinge zu tun. Es geht darum, die Dinge zu tun, die Gott für uns vorbereitet hat, was unser Auftrag von ihm aus ist. Und deshalb muss Gott in unserem Leben manchmal sogar gute Dinge verhindern, um uns auf seiner Spur zu halten. Und wir stehen da und denken, wie kann denn das sein? Das ist doch was Gutes, das müsste Gott doch wollen. Da hat Paulus vielleicht auch gedacht, das ist doch was Gutes, ein Missionseinsatz in Asien, das müsste Gott doch wollen. Und sagt, nein, nicht du und nicht jetzt. Satan gehindert, Verhinderung durch den Heiligen Geist. Spannungsfeld, in dem wir leben müssen? Zutiefst. Zutiefst sind aber auch das nur zwei Enden derselben Leine. Denn in allen Dingen bleibt der Wille Gottes die letztlich entscheidende Größe. Es gibt nämlich zwei verschiedene Willensebenen Gottes. Sozusagen einen Willen ersten und zweiten Grades. Den direkten Willen seines Wohlgefallens und den indirekten, verborgenen Willen seines Ratschlusses. Und bei ersterem wirkt er direkt und bei zweitem im Rahmen seiner Zulassung durch bestimmte Werkzeuge, deren oft sogar feindlichen Willen er in seine Pläne mit einbaut, sodass am Ende sein Wille geschieht, obwohl der Feind eigentlich dem entgegenstand und Gott baut das ein. Das Kreuz von Golgatha ist ja das Paradebeispiel dafür. Und auch hier, bei unserem Thessalonicher Brief, ist das wieder so faszinierend. Paulus sagt, der Satan hat uns verhindert, zweimal zu euch nach Thessalonik zu kommen. Und Gott lässt dem Satan den Raum und der kann das verhindern, der darf das verhindern. Und was ist dadurch entstanden? Zwei Thessalonicher Brief. Wäre Paulus nach Thessalonik gekommen, hätten nur die Thessalonicher das gehört, was Paulus ihnen gesagt hat. Dadurch, dass Satan diese Reise verhindert hat, haben wir das heute auch gehört. Also, Satan verhindert den Segen Gottes und merkt gar nicht, dass er damit noch viel größeren Segen Gottes hervorbringt. So ist Gott. Immer und immer wieder. Selbst hinter diesen Verhinderungen und Scheitern steht am Ende eine noch größere Gnade, ein noch größerer Sieg unseres Herrn. Und damit kommen wir zu den letzten beiden Versen. 19 und 20. Wer ist unsere Hoffnung oder Freude? Unser Ehrenkranz, unser Siegeskranz. Nicht auch ihr dort in Thessalonich? Vor unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft? Denn ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. Paulus sieht also, alle Mühen und Investitionen in die Gemeinde der Thessalonicher im Licht des Tages, an den Jesus wiederkommt. Und wir alle gemeinsam vor ihm stehen. Und dann werden alle Mühen und alle Investitionen in die Gemeinde uns zum Ehrenkranz, zum Siegeskranz, zur Herrlichkeit, zur Freude. Denn die Frucht unseres Lebens besteht nicht in Geld und Gütern, sondern in den Menschen, denen wir im Namen Jesu dienen durften. Und so können wir uns gegenseitig am Tag des Herrn, wenn wir vor unserem Herrn stehen, als große Gemeinde aus allen Zeiten und allen Nationen zusammen, dann können wir uns an diesem Tag gegenseitig zur Herrlichkeit und Freude, zum Sieges- und Ehrenkranz werden. Und in diesem Bewusstsein, lasst uns auch heute den Dienst aneinander und uns gegenseitig sehen. Wir sind uns gegenseitig vorm Herrn. Siegeskranz, Herrlichkeit und Freude. Darin wollen wir investieren. Und darum jeden Einzelnen von euch. Weil jeder Einzelne dazugehört. Von unserem Herrn, dem guten Hirten, heißt es, er ließ die 99 in der Wüste und ging dem einen nach, dem Verlorenen, bis er es fand. Eine herrliche Stelle auf die Allvollendung. Aber auch mal erstmal eine ganz praktisch seelsorgerliche Stelle. Diesem einen nachgehen. Und dann werden wir uns zur Herrlichkeit, zur Freude, zum Siegeskranz an dem Tag unseres Herrn Jesus. Denkt dran, nicht das Wissen, nicht Geld, nicht irgendetwas Äußeres wird an diesem Tag zählen. Aber das wird zählen. In diesem Sinne, lasst uns einander heute sehen und einander heute schon suchen, stärken und uns so einmal zur Freude und Herrlichkeit werden, wenn wir alle miteinander vor Jesus stehen. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir so sehr, dass selbst wenn der Satan etwas verhindert und manchmal auch was eigentlich Gutes verhindert, dass du trotzdem in deiner Weisheit und in deinem überlegenen Wissen und Willen schon wieder einen noch größeren Segen daraus entstehen lässt. Und dass wir so heute Morgen teilhaben konnten an dem, was du den Thessalonichern sagen wolltest. Und dass es so nicht nur bei den Thessalonichern blieb, sondern bis zu uns gekommen ist. Und Herr, wir bitten dich so sehr, dass auch dieses Wort an uns nicht vergeblich bleibt, sondern dass es sich auswirkt in unserem Leben, Frucht bringt, Veränderung wirkt, Herr. Und dass wir nicht nur im Hören des Wortes als Gemeinde zusammen sind, sondern als Lebensgemeinschaft, jeden Einzelnen zu suchen, uns zu ermuntern, zu ermahnen, nachzugehen, uns gegenseitig zu suchen und so zu helfen und zur Herrlichkeit und Freude zu werden an deinem Tag. Herr, das schenke uns, lass uns Gemeinde viel mehr anfangen, so zu sehen, wie du deine Gemeinde siehst. Und so zu leben, dir zur Freude und dir zur Ehre. Amen.